der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Mensch, ärgere dich nicht. Ein bekanntes Brettspiel, was wir schon als Kinder gespielt haben. Das Ärgerliche daran ist, dass man endlich vorankommt und dann kommt jemand und schmeißt einen raus. Wir wollen uns heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, von dem Propheten Jona. Der hat sich mächtig über Gott geärgert und da geht es nicht um die bekannten Ereignisse, dass er über Bord ins Meer geworfen wird und vom Fisch gerettet, sondern wie es dann weiterging.
Darf man das überhaupt, sich über Gott ärgern?
Ziemlich ausdrücklich habe ich das oft gehört, wenn man mit Leuten redet, die die Botschaft der Bibel wenig kennen oder die vielleicht auch nicht auf ihren Glauben angesprochen werden. Ja, wenn es Gott geben würde, dann dürfte er ja nicht die Kriege zulassen oder die Naturkatastrophen.
Ja, aber das ist ja eher so diese Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Das passt eigentlich nicht zu meinem Bild von Gott. Man ärgert sich über Gott, weil Gott nicht eingreift, wo man es von ihm erwartet. Und die Frage ist ja schon auch, darf ich als Christ denn mich über Gott ärgern? Vielleicht müssen wir die Frage auch andersrum stellen oder sagen, ja, darf ich das? Die Frage stellt sich gar nicht, ob ich es darf oder nicht, sondern die Erfahrung in unserem Leben ist, wir ärgern uns tatsächlich über Gott. Es kommt vor. Ja. Entweder, weil er nicht so handelt, wie wir es uns vorstellen.
Ja, ich denke auch die Frage, ob wir das dürfen, die lässt sich ganz klar beantworten. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen und sollen uns nicht über Gott ärgern, sondern ihn eben respektieren in dem, was er tut. Aber die andere Seite ist natürlich, dass die Gefühle nicht nur bei denen hochkommen, die ohnehin mit Gott nichts zu tun haben wollen, sondern dass es auch im Leben vom Christen ganz schnell gehen kann, dass man sich ärgert. Worüber?
Ja, zum Beispiel eben, wenn man so eine Vorstellung von Gott hat, wenn ich jetzt an Gott glaube, wenn ich jeden Tag mal Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich zum Gottesdienst gehe, wenn ich es wirklich ernst nehme mit dem Glauben an Jesus, dann geht es mir gut. Dann muss Gott mich oder wird Gott mich ja segnen. Und es gibt ja sogar fast so eine ganze Art christliche Verkündigung, die in diese Richtung geht. Wenn du dein Geld spendest, wenn du treu im Glauben lebst, dann wird Gott dich segnen, dann wirst du Kinder haben, dann werden deine Kinder gedeihen, dann geht es beruflich bei dir voran. So, also man sagt ja manchmal, es ist so eine Art Wohlstandsevangelium.
Das Wohlstandsevangelium, dass man sagt, dir geht's gut. Wenn du das und das tust, dann muss Gott dich segnen.
Oder ich habe jetzt die Tage erst von jemand gehört, der erzählt eben, wenn ich doch richtig glaube, wenn ich doch genug bete, dann müssen meine Schmerzen weggehen, dann wird es mir gut gehen, dann werde ich wieder gesund. Und wenn es dann nicht passiert, dann kommt der Ärger über Gott oder die Verzweiflung am eigenen Unglaube. Aber eben auch der Ärger, warum macht es Gott nicht? Warum hilft er mir jetzt nicht?
Und der andere Ärger ist vielleicht das, und da denken wir jetzt schon in Richtung Propheten Jona und das, was Gott uns da berichtet, dieser Ärger, wenn Leute so ganz offensichtlich gottlos leben, gegen Gottes Gebote, freveln und dann muss Gott zuschlagen.
Ja, aber den Leuten geht es dann oft gut und dann als Christ vergleiche ich es vielleicht und denke, warum kommt jetzt dieser Schicksalsschlag in mein Leben rein, in meine Familie, aber der Nachbar, der ständig bei der Steuer betrügt, der seine Frau betrügt, der Gott lästert, dem geht alles glatt. Der lebt herrlich und in Freuden und ich muss durch tiefe Täler gehen.
Ja, hat sich durchgeschwindelt im Beruf, macht steile Karriere und ich, wo ich immer ehrlich bin und versuche, alles ordentlich und ohne Lüge und ohne Krummeturen zu machen, ja, ich komme halt nicht weiter.
Ich komme nicht mal auf den grünen Zweig vielleicht. Ja. Aber was ist da der Grund für den Ärger an über Gott? Es ist eigentlich die Enttäuschung.
Also man hat ein ganz bestimmtes Bild, eine ganz bestimmte Vorstellung über Gott. Und wenn Gott dann offenbar das nicht tut, was ich mir vorgestellt habe, ja, dann bin ich enttäuscht.
Genau, und dann ärgere ich mich. Und eigentlich ist das ein völlig unberechtigter Ärger. Da müsste man eigentlich sagen, guck mal hin, wie ist Gott eigentlich? Was hat Gott in seinem Wort versprochen für die Menschen, die glauben? Und was hat er nicht versprochen? Also sind deine Erwartungen, die du an Gott hast, eigentlich berechtigt? Und dann wird man an viele Stellen feststellen müssen, nein, die Erwartungen sind nicht berechtigt. Mein Ärger über Gott ist nicht berechtigt.
Und die Erwartungen im Land der Reformation sind halt sehr oft geprägt von dem Gott, ist der liebe Gott. Gott ist ganz geduldig und er macht, dass es allen gut geht und er hört allen zu und er versucht, alle zu stützen und alle wieder gesund zu machen. Ja, Gott ist der liebe Gott. Das ist in der Reformationszeit in der Bibel wieder entdeckt worden.
Ja, vielleicht aber umgekehrt, er ist der Gott der Liebe. Gott ist Liebe.
Umso mehr ärgert man sich dann darüber, wenn Gott durchaus auch zuschlagen kann, wenn er strafen kann. Natürlich ärgert man sich am meisten, wenn man es einen selber trifft. Aber oft ist es auch ärgerlich, dass man sieht, warum lässt Gott das zu, dass Leute, die flüchten aus Hunger und Elend und Chancenlosigkeit in Afrika und versuchen nach Europa zu kommen, dass sie dann eben im Mittelmeer ertrinken oder dass sie dann in Nordafrika da gefoltert werden, damit sie noch mehr Geld aus den Familien rauspressen können. Warum lässt Gott das zu?
Oder vielleicht auch die Frage, auch hier in Deutschland, ja, warum lässt Gott Leid und Not zu? Warum passieren auch schlimme Dinge auf der Welt und man vergisst, es ist eben ein Ausdruck des Zornes Gottes. Gott ist der heilige Gott. Und er sagt es in seinem Wort, dass der Most nicht reichen wird, dass die Tenne, das Ergebnis der Tenne, also das Getreide nicht reichen wird, weil Gott zornig ist. Weil er vielleicht mal Wohlstand wegnimmt, weil er ein heiliger Gott ist und der nicht Michele mit sich treiben lässt. Und er sagt, jetzt ist ein Ende. Ihr habt die ganze Zeit nicht nach mir gefragt. Er sagt es im anderen Prophet, ihr hurt anderen Göttern nach, ihr habt andere Prioritäten, also werde ich euch die Gesundheit wegnehmen, werde ich euch den Wohlstand wegnehmen. Also Gott ist ein heiliger Gott, er straft. Und wenn ich ärgerlich bin, wenn ich mich ärgere über Gottes Heiligkeit und sein Zorn, ist es genauso falsch. Da sollte man eher dann zur Buße kommen und sagen, Gott, was habe ich getan? Womit habe ich deinen Zorn verdient?
Ja, da sind wir also jetzt schon ziemlich drin bei dem, was dem Propheten Jona passiert. Gott schickt ihn also los nach Ninive, damals die Hauptstadt oder die große Stadt, für die die halbe bekannte Welt erobert hatte und eine Stadt, in der es offenbar recht gottlos zuging. Die hatten alle möglichen Götter und eigentlich ging es um Macht und Geld.
Ja, und Gott schickt den Prophet Jona nach Ninive, in die Hauptstadt von Assyrien, und der Jona, bekannte Geschichte, der weigert sich hinzugehen, ist ja auch verständlich. Erstens ist es eine gottlose Stadt, die kein Interesse hat an diesem Gott Jahwe, an dem einzig wahren Gott, und es sind natürlich auch die Feinde Israels, die waren Gegner. Also wieso soll er seine Feinde warnen? Ist völlig sinnlos.
Was dann passiert, ist eigentlich bekannt, denn das ist auch nicht unser Abschnitt heute, aber kurz zusammengefasst nochmal. Jona flieht in die entgegengesetzte Richtung mit dem Schiff in Richtung Tarsis und dann kommt ein großer Sturm und die Matrosen werfen ihn über Bord, weil sie ihn
Jona selber sagt, Gott schickt diesen Sturm, weil ich auf der Flucht vor Gott bin.
Jonas sieht das also als gerechte Strafe und sie werfen ihn über Bord. Gott lässt ihn aber eben nicht untergehen, sondern dann kommt dieser Wal oder dieser Fisch, der ihn sicher wieder an Land bringt. Und dann geht Jona wirklich los nach Ninive. Und das setzt also unser Abschnitt ein, dass er in Ninive predigt, dieser Weltstadt, von weit her gekommener Prophet, ruft ihn zu. Noch 40 Tage, dann wird die Stadt untergehen. Und man denkt so, ja, die werden sich den Schnappen in den Kerker werfen, vielleicht gleich enthaupten oder vielleicht werden sie auch einfach bloß über ihn lachen. Diese Predigt wird, und das hat ja Jona selber vermutet, die wird ungehört verhallen.
Aber da heißt es ja dann, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und sogar der König macht es und sagt dann, ein jeder kehre um von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben.
Die Predigt hat also eine durchschlagende Wirkung. Nicht nur, dass ein paar Leute versuchen umzukehren, wieder mit Gott ins Reine zu kommen, sondern alle. Und sogar der König von oben her wird es angeordnet, dass man äußere Zeichen der Buße zeigt, dass man in Sack und Asche sitzt und hofft, dass man damit das Schicksal abwenden kann.
Und dass sogar Mensch und Tiere fasten sollen als Zeichen ihrer Umkehr und ihrer Reue.
Da sehen wir also eine andere Seite von Gott. Erstmal der heilige und gerechte Gott, der Gottlosigkeit straft und das Strafgericht also androht der Stadt Nineveh. Aber jetzt, wo die Leute drauf eingehen und merken, ja, wir sind schuldig geworden vor Gott, wir haben ihm nicht gedient, wir haben ihm nicht angebetet, dann heißt Gott gereute das Urteil, dass er, oder diese Vernichtung, die er über die Stadt ausgesprochen hatte, und er tat es nicht.
Ja, das ist ja interessant, gell, dass die sagen, vielleicht, wenn wir jetzt umkehren, wenn wir Buße tun und es zeigen durch unser Fasten, durch unsere Begleitung, durch unser ganzes Verhalten, vielleicht ist Gott gnädig. Also so ganz genau kennen sie diesen Jahwe-Gott, diesen wahren Gott ja nicht. Sie haben ja andere Götter gedient und haben ja nur die Predigt vom Jona gehört und können nur vage hoffen, vielleicht ist Gott gnädig. Und dann heißt es, als Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten. Also er hat gesehen, dass es nicht nur eine äußere Umkehr ist, sondern dass es eben eine Herzensumkehr ist, dass es ihnen leid tut, dann ist er gnädig, dann reut ihn das Tun und er tut es, also lässt das Gericht nicht kommen. Und mir fällt da ein, dieser Vers, der im 1. Johannesbrief steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also vom Neuen Testament her wissen wir ja schon, dass wir einen gnädigen Gott haben, um Jesu Wille.
Ja, das ist also erstaunlich, was hier von Ninive berichtet wird, dass sie so ganz vage denken, naja, mal sehen, müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht hat Gott ja auch noch eine andere Seite, dass er das Strafgericht sein lässt. Müssen wir einfach mal testen, vielleicht klappt das ja irgendwie. Und da sind wir natürlich sehr viel weiter, wenn man das so sagen darf. Gott hat uns da sehr viel mehr offenbart, nämlich dass wir wissen können, seine Gnade und seine Barmherzigkeit, die sind verbrieft.
Ja, wir wissen ja vom Neuen Testament her eben, dass Jesus für die Schuld der Welt, für alle Sünde bezahlt hat mit seinem Leben bzw. mit seinem Sterben. Und dass jetzt jeder Mensch auf einen gnädigen Gott hoffe oder um einen gnädigen Gott wissen darf, um Jesu Willen. Wenn er sich darauf beruft, Jesus ist für meine Schuld gestorben und hat für mich bezahlt, dann ist Gott ihm gnädig.
Und da kommen wir nochmal zu Jona, das war also schon ein komischer Geselle. Er sieht, dass Gott sich erbarmt über diese Stadt und er fängt an zu weinen. Also es ist sich zu beklagen, das aber verdross Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben.
Naja, aber den Jona kann man ja gut verstehen. Man, der ist stocksauer auf Gott, weil Gott jetzt gnädig ist. Und man kann ja rein menschlich das nachvollziehen. Die Leute aus Ninive, die Assyrer, sind die Feinde von Israel. Das Leben dort war einfach auch ziemlich gottlos. Der hat vielleicht viel an Prostitution und sonstigem gesehen, was ihn mit Abscheu erfüllt hat. Und dann predigt er Gericht und jetzt hofft er, dass Gott denen einreibt, dass er mit Eisenbahnschwellen einschlägt oder mit einer großen Wasserwelle kommt und denen endlich der Garaus macht. Und der Jona hatte sich ja auch eine Hütte gebaut und hatte sich ja östlich von der Stadt hingesetzt und wollte jetzt endlich sehen, wie Gottes Zorngericht über diese Gottlose geht. Und
also, das hätte er als ganz gerecht empfunden, wenn ja, Gott jetzt das Gericht wirklich auf diese Stadt niederprasseln lässt. Und das war ja von Propheten auch das Merkmal, dass er ein wahrer Prophet ist, dass das, was er ankündigt, auch wirklich eintrifft. Und jetzt steht er dumm da. Gott erbarmt sich über diese Stadt, die so gottlos war, und das, was er gesagt hat, trifft nicht ein.
Ja, das ist das eine, dass seine Glaubwürdigkeit damit ein Stück auf dem Spiel steht. Und auf der anderen Seite finde ich das auch sehr nachvollziehbar. Also ich kenne auch so Situationen, wo man erlebt, dass Menschen vielleicht sehr ungerecht sind, dass Menschen sich ziemlich falsch oder schlecht verhalten über längere Zeit, wo ich auch so im Stille denke, lieber Gott, könntest du nicht mal richtig drin einschlagen? Könntest du nicht mal deine Leute richtig eintunken, damit sie merken, damit kommen sie nicht weit?
Ja, da hatten wir neulich Post von einem Rechtsanwalt, der uns abgemahnt hat und Haufen Kosten verursacht hat, nur weil auf unserer Webseite da irgendwo ein Link fehlte wegen dem Urheberrecht. Und da gibt es ja solche Typen, die das Internet durchforsten und dann ihre bösen Briefe verschicken. Und dann mussten wir dann einen Rechtsanwalt unsererseits beauftragen. Also dem müsste man eigentlich mal, ja, da könnte schon mal Feuer vom Himmel fallen.
Ja, also da würde man sich schon Gottes Strafgericht irgendwo wünschen. Auf der anderen Seite fällt einem da ja gleich ein, was Jesus dann auch wieder sagt, dass wir nicht richten sollen und so.
Und
Und
denkt, was Geistes Kinder ihr seid. Ja, aber also es wäre schon nochmal die Frage an der Stelle, ist nicht so bekannt in der Jona-Geschichte, dass er Gott ins Gebet nimmt und sagt, ich wusste ja, also anklagen, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Also meine Frage wäre, wo kommt das heute vor? Wirklich, gibt es Leute, die sich darüber ärgern, dass Gott der liebe Gott ist, der vergibt?
Also ich könnte mir schon vorstellen, solange es um mich selber geht, freue ich mich drüber, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Aber wenn es dann um andere geht, den Fiesling bei der Arbeit oder den Klassenkamerad, der mich mobbt oder den Geschäftspartner, der betrügt oder sowas, da würde ich mir schon Gottes Zorn wünschen und da kann ich es gar nicht brauchen, dass Gott dem gegenüber auch gnädig und barmherzig ist.
Da gibt es zwei Gleichnisse eigentlich, die Jesus erzählt, wo Jesus das auch mal so vor Augen führt, wo jemand das nicht ertragen kann, dass Gott barmherzig ist. Also das eine ist das mit den Arbeitern im Weinberg, wo die also ganz ordentlich früh um 6 anfangen bei Sonnenaufgang, den ganzen Tag schuften und dann ihren Tagelohn kriegen. Und dann sind die anderen, die erst vormittags, mittags, nachmittags, erst eine Stunde vor Feierabend kommen und die kriegen auch den ganzen Lohn. Und die regen sich auf. Das kann doch nicht sein. Also nee, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die lehnen sich auf und regen sich auf, weil es ja nicht sein kann und ungerecht ist, dass der Hausherr so gütig ist.
Ja, und auch beim verlorenen Sohn ist es ja so, dass der Vater diesen Sohn, der das ganze Geld verprasst hat mit Huren und mit einem lustigen Leben und dann bei den Schweinen landet und stinkend zurückkommt, dass der Vater ihm entgegenläuft, ihm einen Ring gibt, ihn wieder annimmt als einen Sohn und sogar ein Fest für ihn feiert. Und dann erzählt Jesus, dass der andere Sohn, der ältere, draußen stehen bleibt und eben neidisch ist und bockig ist und sagt, und ich, Vater, war die ganze Zeit bei dir und du hast mir noch nicht einmal ein Ziegenböckli gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Also er missgönnt seinem jüngeren Bruder, dass der Vater gnädig ist. Und Jesus erzählt das Gleichnis ja nicht ohne Grund, er erzählt es, weil mir da auch drin vorkommt.
Wo kommen wir drin vor? Also wo gibt es das in unserem Herzen? Wir können uns das schon vorstellen, denke ich, dass man neidisch drauf ist oder dass man das einfach ungerecht empfindet, dass Gott barmherzig ist. Also stell dir vor, du triffst im Himmel dann in der Ewigkeit Hitler, Stalin wieder. Das wären so extreme Beispiele. Aber vielleicht auch irgendwelche Leute, die einfach nur fies waren, die einen geärgert haben oder wo man eigentlich weiß, die waren gottlos ihr ganzes Leben lang. Und dann haben sie vielleicht auf dem Sterbebett sich doch erinnert an ihren kindlichen Glauben, dass Jesus sie erlöst hat. Und dann kommen sie doch in den Himmel. Ärgerlich.
Na, ich kann mir auch vorstellen, so wenn man christlich erzogen worden ist und eigentlich von klein auf jeden Sonntag in der Kirche war, seine Bibel gelesen hat, gelernt hat, dass man mindestens sein Zehnte für die Gemeinde gibt, dass man seine Zeit für Gott einsetzt, dass man nicht lügt, dass man nicht irgendwie von einer Partnerschaft in die andere geht, dass man die Ehe reinhält. Und wenn man da einfach so gelebt hat und ich sage mal in Anführungszeichen denkt, das war ja ein relativ spaßarmes Leben. Die anderen, die Klassenkameraden, die Teenies, die waren in der Disco, die haben getanzt, die haben das Leben genossen, haben da mal eine Freundin kennt und dort mit jemand rumgeknutscht und so. Und dann denkt man ja, ich so habe mein Leben lang auf Spaß, Anführungszeichen jetzt, verzichtet, habe ein christliches Leben geführt, was so vielleicht auch gewisserweise ernsthaft war. Und andere, die Spaß hätten, sollen jetzt so mit 60, wenn das Leben sowieso fast rum ist, noch zum Glaube kommen und dann die letzten 10 Jahre im Glaube leben und in den Himmel kommen?
Gottes Gnade kann auch als eine ärgerliche Sache erscheinen, in unserem, naja, ich sag mal, verdorbenen Herzen, nicht nur Gottes Zorn. Und das lebt Jona vor, indem er hier Gott ins Gebet nimmt und sagt, oh, das geht so eigentlich nicht. Und Gott ist wieder gnädig, er ist wieder barmherzig und geht seinem Diener nach und stellt die Frage, meinst du, dass du mit Recht zürnst. Und als Antwort gibt Gott ihm dann gleich eine Gegenstandslektion. Es ist heiß, die Sonne brennt, Jona geht es in dieser Hitze nicht gut und da lässt Gott einen Strauch aufwachsen. Das soll es geben im Orient, die wachsen sehr schnell. Und dann setzt sich Noah bequem unter den Strauch, unter die Staude, guckt auf die Stadt Ninive und freut sich wieder, weil es schön kühl für ihn ist. Aber das ist noch nicht alles. Gott zeigt ihm noch was anderes, nämlich am nächsten Tag ist die Staude krank, von dem Wurm gestochen und verdorrt. Und dann weint er wieder, Jona, und schimpft und sagt, ich möchte lieber tot sein als leben. Und dann stellt ihn Gott zur Rede und sagt, ja, guck mal, dass der Strauch kaputt geht, das dauert dich jetzt, weil dir wieder die Sonne auf den Kopf sticht, aber dass Gott barmherzig ist und die ganze Stadt Ninive errettet und eben nicht untergehen lässt und ihr noch weiter Gnadenzeit gibt, das macht dich traurig. Was ist nur los in deinem Denken, Jona?
Naja, ich finde es sowieso krass beim Jona. Er hat ja selber Gottes Gnade erlebt. Er war ja selber als Prophet vor Gottes Ruf davongelaufen, hat sich ins Schiff gesetzt, war ungehorsam und hat eine ganze Schiffsmannschaft dadurch in Lebensgefahr gebracht, bis dann er gesagt hat, ich bin der Schuldige, werft mich raus ins Meer. Und eigentlich wäre die richtige Strafe für diesen Ungehorsam gewesen, dass er im Meer jetzt ersäuft in diesem Sturm. Und dann erlebt er selber, Gott ist gnädig. Gott schickt ihm diesen Fisch und der Fisch verschluckt ihn und der Jona hat 3 Tage Zeit, um sich zu besinnen. Also er selber verdankt sein Leben, diese zweite Chance, Gottes Gnade.
Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, wissen wir jetzt nicht, wie das eigentlich ausgegangen ist, weil es in der Bibel nicht berichtet wird, ob Jona wirklich dann auch zufrieden war und sich freuen konnte über Gottes Gnade. Aber wir können uns natürlich die Frage stellen, was ist schwieriger, selber daran zu glauben, dass Gott mir vergeben hat, dass das Blut von Jesus mich tatsächlich reinwäscht, dass alle meine Sünden vergeben sind? Oder ist es vielleicht doch schwieriger zu glauben und sich darüber zu freuen, dass Gott den anderen vergeben hat?
Naja, und ich glaube aber in dem Moment, wo ich mir selber dessen bewusst bin, dass ich eigentlich täglich auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade angewiesen bin, dass ich täglich beten muss und vergib mir meine Schuld, Wenn ich also mir bewusst bin, dass ich jeden Tag den gnädigen Gott brauche, dann kann ich eigentlich gar nicht neidisch sein, wenn Gott andere gnädig ist. Sondern dann freue ich mich mit und sage, weil Gott ja auch mir, ich habe es ja auch nicht verdient, dass Gott mir gnädig ist.
Wenn wir uns vor Augen führen, wie oft wir vor Gottes Auftrag weggelaufen sind und Dinge getan haben, die Gott nicht gefallen, wie Gott uns vergeben hat, dann sollte es auch leicht sein, sich darüber zu freuen, wenn Gott auch den anderen vergibt. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu.
Ja, und eigentlich wollen wir uns ja freuen darüber, wenn über jeden Mensch, der am Ende in den Himmel kommt, der Gottes Kind wird, und wenn es in der Stunde seines Todes ist, wenn er auf dem Sterbebett Jesus als sein Heiland erkennt und annehmen darf.
Gibt Gott das viele noch erkennen, dass Gottes Gericht droht, aber dass es einen Weg aus dem Gericht gibt, nämlich dass wir zu Jesus gehen und ihn um Vergebung bitten. Wir wollen beten. Herr himmlischer Vater, vergib uns, wo wir uns über dich geärgert haben und über deinen Plan mit der Welt und über uns. Herr, lass uns erkennen, dass es alles deine Liebe und Barmherzigkeit ist, dass wir noch leben können. Lass uns erkennen, dass du uns vergibst und uns barmherzig bist, weil Jesus unsere Schuld getragen hat. Und bewahr uns davor, dass wir uns darüber ärgern, wenn du auch anderen barmherzig bist. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de